Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich, dass wir heute einen prominenten Gast bei uns haben. Er ist der mitunter prominenteste Medienanwalt, Meinungsfreiheitsbefürworter Joachim Steinhöfel. Er hat eben ein Buch geschrieben, das auf der Bestsellerliste auf Platz 1 gelandet ist, die digitale Bevormundung, und er hat auch sich intensiv mit diesem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes auseinandergesetzt. Herr Steinhöfer, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage, wie finden Sie oder was ist jetzt mit ein bisschen Distanz von diesem Gutachten des Verfassungsschutzes, dass die AfD gesichert rechtsextremistisch sei, zu halten? Wie finden Sie das?
Erstmal schöne Grüße nach Zürich. Sie haben das sehr humorvoll formuliert. Ich hätte mich mit dem Gutachten beschäftigt. Das Problem ist, niemand hat es, außer dem Spiegel, zugesteckt von den Helfershelfern von Frau Faeser, würde ich vermuten. Wir wissen ja nur ganz wenig darüber, und zwar 5, 6 Zitate sind es, glaube ich. Die Welt hat welche veröffentlicht, die Süddeutsche Zeitung hat welche veröffentlicht, und mehr wissen wir nicht. Was wir jetzt gemacht haben, also als Anwaltsbüro im Auftrag von News, dem Nachrichtenportal von Julian Reichelt und anderen, wir haben, da wir wissen, dass in diesem Gutachten ganz überwiegend öffentliche Quellen drin sind, auf denen diese Einschätzung beruht, also gesichert rechtsextrem, wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefordert, uns das Gutachten mit Schwärzungen zur Verfügung zu stellen. Hilfsweise, wenn Sie das nicht wollen, sämtliche Äußerungen von AfD-Politikern, die in dem Gutachten enthalten sind und aus öffentlichen Quellen stammen, die also bei Facebook zu sehen waren, bei Twitter, bei einer Rede, wo auch immer, die also jeder sehen konnte oder sehen kann, kann ja sein, dass auch mal ein Tweet gelöscht wird, uns all diese Quellen zur Verfügung zu stellen. Und sie sollten bis Montagabend, am 5. Mai, die Bereitschaft dazu mitteilen. Keine Antwort. Und daraufhin ist dann am 6. Mai gegen Mittag ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung an das Verwaltungsgericht Köln gestellt worden, mit dem Antrag, wie eben beschrieben. Und ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, wie sich der Verfassungsschutz dagegen verteidigen will. Das, was jeder sehen konnte, nämlich wie die Quellen auch, die wir schon kennen, die Zitate, die waren ja bei Twitter oder bei Facebook, bei X heißt es jetzt. Wir sagen wir nie, das ist streng geheim. Es ist öffentlich, jeder kann es sehen, aber wir dürfen es nicht sehen, weil es jetzt in dem Gutachten steht. Das wird der Öffentlichkeit überhaupt nicht zu vermitteln sein.
Ist das für Sie, dieses Gutachten, ein Skandal? Ist es inhaltlich Skandal? Ist es formell nicht haltbar? Wo sehen Sie da das große Problem rund um dieses Gutachten, das Sie jetzt da aufgegriffen haben?
Das ist mehr eine politisch-strategische Sache, dass das Gutachten überhaupt so bekannt geworden ist. Wir kennen es ja noch nicht. Wir wissen nicht, was drinsteht. Insofern müssen wir abwarten, bis es früher oder später bekannt wird. Skandalös ist in der Tat, dass Frau Faeser faktisch ja schon ohne wirkliches demokratisches Mandat an ihrem letzten Arbeitstag ein Gutachten, das üblicherweise auch nochmal im Ministerium fachlich geprüft wird, diese fachliche Prüfung hat sie unterlassen, das hat sie auch selber eingeräumt, der Presse gegenüber bekannt gibt, um somit eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat. Jens Spahn beispielsweise hat für einen etwas anderen Umgang mit der AfD im Bundestag sich positioniert, andere haben das auch getan. Mit diesem Gutachten und dem dramatischen Begriff gesichert rechtsextrem ist natürlich jetzt jegliche aktuelle Kooperation, und sei sie auch nur informell oder bei einzelnen Abstimmungen über Verfahrensfragen zwischen CDU und AfD, faktisch unmöglich geworden. Das Gutachten ist wie ein faktisches Oppositionsverbot. Aber was auch die Betätigung der Partei angeht. Was Faeser da gemacht hat, sie wusste, sie wird nicht mehr Ministerin, sie fliegt raus. Richtig so, das haben die Sozialdemokraten richtig entschieden. Diese Frau hat sich öfter als jemand erwiesen, der nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung steht, und hat dann gesagt, am letzten Arbeitstag, mir kann nichts mehr passieren, haue ich denen jetzt nochmal richtig dieses Fund vor die Nase. Jetzt ist es raus, jetzt ist es in aller Munde, jetzt hat es schwerwiegende Folgen für viele AfD-Mitglieder auf unteren Ebenen auch, Beamte. In Hessen geht es schon los, da will man sich überprüfen, Bankverbindungen, alles Mögliche. Hat in Folgen dieses Gutachtens, das man nicht einmal kennt. Und die Öffentlichkeit, die jetzt zur Kenntnis nehmen muss, dass ein Viertel der Wähler laut Umfragen, die durch diese Partei repräsentiert werden, praktisch ohne politische Repräsentation sein sollen. So hätte es Frau Faeser gern, oder so hätte es Linksgrün und auch Teile der CDU gern. So will man die größte Konkurrenz vom Spielfeld nehmen und die demokratische Repräsentanz eines Viertels der Wähler vom Spielfeld nehmen. Und das auf diese Weise, das kann ja sein, dass das gerechtfertigt ist. Wir wissen nicht, was in dem Gutachten steht. Nach dem, was wir wissen, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich rede jetzt einfach weiter, weil mir ein weiterer Gedanke kommt. Wenn ich das Gutachten in der Öffentlichkeit glaubwürdig machen will, dann bringe ich Beispiele, die stecke ich dann durch zu Journalisten, die besonders schwerwiegend sind, wo man sagt, wow, wenn das auf den 1100 Seiten dokumentiert ist, dann muss diese Partei verboten werden. Oder jedenfalls ein Teil der Leute wird es sagen. Aber die Beispiele, die wir kennen, sind ja lächerlich. Das sind Äußerungen, wie sie vielleicht mit anderer Tonalität Friedrich Merz oder Angela Merkel vor 20 Jahren Angela Merkel im Bundestag auch schon getan haben, vielleicht nur etwas überspitzter formuliert. Das kann auch sein, dass das, soweit ich weiß, sind da einige Leute im Bundesamt für Verfassungsschutz aus der Rechtsabteilung äußerst unzufrieden mit dem Vorgehen, dass die das lanciert haben, um das gesamte Gutachten zu diskreditieren. Denn wie ist die aktuelle Wahrnehmung, wenn man die Beispiele sieht? Das soll wohl ein Witz sein. Und damit diskreditiert man die 1100 Seiten, die nicht bekannt sind.
Ist dieses Verfahren, wie dieses Gutachten jetzt publik wurde, ist das noch im Sinne des Rechtsstaates, hat das noch etwas mit Demokratie zu tun, wenn man es aufs große Ganze projiziert? Oder ist das schon, wie es US-Außenminister Rubio formuliert, ist das schon verdeckte Tyrannei? Würden Sie so weit gehen?
Nein, dieses Vokabular ist sehr amerikanisch. Da sind auch gewisse Unschärfen in der Wahrnehmung der politischen Fakten auf US-Seite zu lokalisieren. Aber im Kern ist diese Einschätzung natürlich richtig. Und wenn sich Leute hinstellen wie Sigmar Gabriel und dann bei X posaunen, die Amerikaner würden sich unmöglich verhalten, 70 Jahre nachdem sie in der Normandie die Strände hochgestürmt sind. Erstmal sollte man seine Fakten richtig haben, Herr Gabriel. Es war vor 80 Jahren. Das ist schon eine Peinlichkeit. Und die AfD, was immer man von ihr halten mag, mit Nazi-Deutschland, mit der Vergasung von 6 Millionen Juden und dem Morden und Schlachten und der Tyrannei zu vergleichen, ist eine solche Verharmlosung, eine solche geschichtsvergessene Impertinenz. Das soll er mal einem Holocaust-Überlebenden ins Gesicht sagen, indem er sagt, Alice Weidel, die ist nichts anderes als Himmler oder Göring oder Goebbels. Das ist wirklich beschämend, egal was man von der Partei halten mag. Aber das ist unglaublich und so wird gespielt. Und die Amerikaner erkennen das, die sehen einfach, 25% der Wähler sind Anhänger dieser Partei aktuell. Die sehen, was die sagen, in erster Linie Anti-Migration. Das ist in den USA auch ein riesiges Thema. Und diese Leute sollen vom Spielfeld genommen werden. Und das wird im Kern angesprochen. Und damit liegen sie genauso richtig wie J.D. Vance mit seiner wichtigen Rede auf der Sicherheitskonferenz.
Ja, jetzt geht es im Kern, also der Hauptvorwurf, so wie ich das wahrnehme oder wie ich es aus der Medienmitteilung wahrnehme, ist, dass der Verfassungsschutz der AfD vorwirft, dass die Partei die vorherrschende ethnisch abstimmungsmäßige Volksverständnis, dass das nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie das anders? Wie würden Sie diesen Hauptvorwurf materiell beurteilen?
Also wir wissen ja nicht, was in dem Gutachten steht. Das ist jetzt eine Schlussfolgerung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz sind, ich glaube, auch in hohem Maße inkompetente, weisungsabhängige Beamte. Die müssen tun, was die vorgesetzte Innenministerin sagt. Darum ist es auch unwahr, wenn nicht gelogen von Frau Faeser, wenn sie sagt, das Gutachten sei unabhängig erstellt worden. Wie soll jemand, der weisungsgebunden ist, unabhängig arbeiten? Das ist sehr, sehr fragwürdig. Das ist so, als wenn man einen Journalisten bezahlt und er sagt, ja, das hat er trotzdem völlig freiwillig diesen Artikel geschrieben. Die Glaubwürdigkeit eines solchen Produktes ist in hohem Maße gefährdet.
Wenn es aus dieses abstammungsethnische Abstammungsvokabular geht, was darf man da sagen, was darf man da nicht sagen? Es geht ja um die Frage Deutsche, Nicht-Deutsche. Darf man unterscheiden, darf man nicht unterscheiden? Wie sehen Sie das?
Na, die Frage ist ja schon eigentlich, also ich will Ihnen nicht die Frage vorwerfen, die ist gut, dass Sie die stellen, aber dass man diese Frage überhaupt stellen muss, ist doch schon absurd. Also nehmen wir mal an, ein Italiener kam vor 20 Jahren nach Deutschland, hat einen Spaghetti, Pomodoro, talalala, jeder geht gerne hin und der hat jetzt einen deutschen Pass. Der kann dann vielleicht nicht richtig Deutsch, akzentfrei, sondern so, wie man es im Restaurant erwartet. Das hat ja auch einen gewissen Charme. Und dann wird man sagen, ah, der ist Italiener, in Anführungsstrichen, auch wenn er einen deutschen Pass hat, weil er eben kulturell, sprachlich und vom Essen, was ja gar nicht schlecht ist, anders ist als ein deutscher Schweinebraten. Es gibt auch gute Restaurants mittlerweile in Deutschland, jede Menge. Aber dass es da kulturelle und soziale und von dem Heranwachsen unterschiedlich gibt, auch wenn man einen deutschen Pass hat, ist doch klar, warum soll man das nicht sagen, ist doch toll. Damals, als die Demokratiekrise in Hongkong war, da war noch Boris Johnson Premier, habe ich auf X vorgeschlagen, bringt doch Asyl, 1 Million Chinesen hierher. Die würden Hongkong-Chinesen, Demokratie, Leute, die für die Demokratie kämpfen, die würden unser Land weit nach vorne bringen. Wir hätten keinen Ärger, sozial in der Gesellschaft. Die sind gut in Mathe, gut in Physik. Das ist übrigens, nach dem, was bei Hendrik Wüst in NRW läuft, anti-asiatischer Rassismus. Wenn ich sage, du kannst ja bestimmt gut Mathe, weil du asiatisches Aussehen hast. Das nur nebenbei. Also diese Unterscheidung zwischen rein ein Pass, man ist Deutscher, ja, rechtlich ist man das. Aber natürlich ist ein Bayer was anderes als ein Hamburger oder ein Preuße. Mhm. Das wussten wir auch schon vor 30 Jahren, da hören Sie sich Franz Josef Strauß an, dass es da Unterschiede gibt. Regional von der Landsmannschaft, so nennt man das, glaube ich, in Bayern und so weiter. Und die gibt es natürlich auch über die Grenzen hinaus.
Was würde da zu weit gehen? Was wäre quasi so, wie es der Verfassungsschutz richtig oder formuliert, was wäre nicht mehr mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar in diesem Kontext?
Es wäre verwerflich und ekelhaft und solche Stimmen gibt es in Nuancen oder auch mehr als Nuancen in der AfD auch, allerdings nicht im Bundesvorstand oder in irgendwelchen Beschlüssen der Partei ganz oben, sondern irgendwo auf Land. Wenn man Menschen aufgrund ihrer biologischen Abstammung in zwei Klassen unterteilt und sie anders behandeln will. Eins davon reicht schon, wenn man sagt, du bist ja dies und jenes und wertet den Menschen allein aufgrund seiner Herkunft ab. Das ist widerlich und verachtenswert und das wäre in der Tat verfassungswidrig. Das will aber, denke ich, in Deutschland wollen das vielleicht 1-2% durchgeknallte NPD-Anhänger. Oder Leute, die sich das Dritte Reich zurückwünschen. Ich glaube nicht mal, dass es so viele Prozent sind, die sagen, egal, was für einen Pass du hast, wenn du da und da geboren bist, bist du für mich ein Mensch zweiter Klasse. Solche krassen, die Menschenwürde zutiefst verletzenden Einordnungen sind, glaube ich, wirklich selten. Worum es bei uns und in der Migrationskrise geht, sind völlig andere Fragen. Und die Probleme sehen wir jeden Tag in der Zeitung, die sich daraus tatsächlich für unser Gemeinwesen ergeben.
Im Kern habe ich mir überlegt, geht es doch bei diesem Gutachten darum, dass dem Staat, dass eine Behörde gewisse Gesinnungen, sprich eine Gesinnung von der AfD, von AfD-Mitgliedern, von Politikern nicht passt. Sind wir in Deutschland bereits so weit, dass die Gesinnung bekämpft, gesichert, eingestuft werden muss, ja, verboten werden muss, müssen Gesinnungen, Meinungen in Deutschland verboten werden, Herr Steinhüsen?
Dass der Begriff gesichert rechtsextrem bedeutet ja gar nichts. Das ist Behörden- und Beamtendeutsch, der keine rechtliche Relevanz hat. Das, was nicht sein darf, ist eine kämpferisch feindselige Einstellung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dann wird eine Partei verboten. Dieser Begriff ist eine Floskel, genauso wie verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das hat sich Herr Haldenwang, der nicht mehr im Amt ist, ausgedacht. Aus gutem Grund gibt es Artikel 21 im deutschen Grundgesetz. 1933 haben die Nazis, die Regierung, die SPD verboten. Das sollte nie wieder geschehen, dass die Regierung einen politischen Gegner vom Spielfeld nimmt. Darum ist in Artikel 21 Grundgesetz vorgesehen, dass über die Parteienfinanzierung und über ein Parteienverbot allein das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hat. Das, was Nancy Faeser hier mit ihrem Gutachten gemacht hat, ist eine weitestgehende Umgehung dieser grundgesetzlichen Vorgabe, dass sie etwas macht und weitestgehend erreicht mit den Erschwernissen, die sich aus diesem Gutachten, das wir nicht kennen, ergeben, die eigentlich in die Zuständigkeit weitestgehend des Bundesverfassungsgerichts gehören. Der Staat, die Regierung, soll niemals mit dem Instrumentarium des Staates und seinen Mitteln einen politischen Gegner abräumen können.
Was heißt eigentlich rechtsextrem oder rechtsextremistisch? Das wird ja inflationär gebracht. Was heißt das konkret?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, ob es ein Politikwissenschaftler, der neutral ist, sowas gibt und nicht politisch von der Regierung bezahlt wird und deswegen immer nachplappert, was sie gerne hören wollen. Wer das sagt, das schreiben Journalisten, das sagen normale Bürger im politischen Diskurs, was rechtsextrem ist, ist letztlich eine Meinung, eine Einordnung. Die kann man auch wissenschaftlich vornehmen und sagen, das ist für mich rechtsextrem. Und dann sagt man eben, ich habe ein Problem mit der Migration. Also nicht ich, sondern ja gut, jeder hat es vielleicht oder keiner hat es, Frau Esken hat es nicht. Wenn man gewisse Äußerungen sagt, wie bei uns sind zu viele Ausländer über die Grenze gekommen, jemand sagt diesen Satz, dann ist die Meinung, der ist rechtsextrem, fast schon, weil die Meinungsfreiheit sehr weit geht, zulässig, weil man einen Anknüpfungspunkt hat. Das ist eine Äußerung, das kann doch von einem Nazi kommen, der ist rechtsextrem. Das darf man alles sagen. Aber der Staat darf sowas nur mit sehr großem Vorbehalt. Der Staat hat ein Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot und muss sich sehr stark zurückhalten, was Einordnungen von Bürgern angeht und auch was Parteien angeht. Wir erinnern uns an den unglaublichen Eingriff der, das darf man jetzt sagen, Verfassungsbrecherin Angela Merkel. Denn das Verfassungsgericht hat entschieden, dass sie mit ihrer Äußerung aus Südafrika über die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten Kemmerich, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden, die Verfassung verletzt hat. Das darf sie als Bundeskanzler, als Parteivorsitzende sagen, als Abgeordnete, aber nicht als Regierungschefin. Die Regierung darf das nicht. Die Regierung muss sachlich, neutral, zurückhaltend bleiben.
Ich verstehe Sie richtig. Der Staat darf quasi nicht, er dürfte nicht rechtsextrem sein, wohingegen Private, aber auch Partei, Abgeordnete in ihrer Funktion als Politiker, die dürften hypothetisch rechtsextrem sein und rechtsextreme Äußerungen tätigen.
Ja, das dürfen sie auch als Abgeordnete. Im Bundestag dürfen sie sagen, was sie wollen. Das ist alles straffrei, bis auf, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, verleumderische Beleidigung oder so. Es gibt einen einzigen Tatbestand, das darf man im Bundestag nicht. Ansonsten können sie da erzählen, was sie wollen. Dass sie einen Ordnungsruf kriegen, wenn sie extrem rechtsextremistische Positionen, also Auschwitz-Lüge, irgend sowas machen, das ist auch klar. Aber es hat keine strafrechtliche Konsequenz. Theoretisch könnte man auch eine rechtsextreme Partei an die Regierung wählen, solange sie sich noch im Rahmen der Verfassung bewegt, also nicht Grundrechte abschaffen will. Mhm. Oder die freiheitlich demokratische Grund- und die Meinungsfreiheit abschaffen will, die den Gleichheitssatz und die Menschenwürde angeht. Dann, was ist rechtsextrem? Früher hieß es, Strauß ist rechtsextrem, Dregger ist rechtsextrem. Jetzt sind es andere. Manche, die als rechtsextrem bezeichnet werden, sind normale bürgerliche Politiker, die in der CDU vor Angela Merkel ohne weiteres ihre Heimat finden würden. Also es ist sehr weit vom Meinen und Dafürhalten geprägt und deswegen sollte man den Begriff nicht überbewerten. Es ist nicht so wie Wissen, wie das Wasser kocht ab so und so viel Grad, dann weiß man, der ist rechtsextrem, sondern der eine sieht es so, der andere sieht es so und das sagt man auch.
Aber quasi Rechtsextremismus ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, das verstehe ich richtig.
Auf jeden Fall. Man darf den Umsturz des Staates fordern. Ist auch, das gehört, so das Verfassungsgericht, zum freiheitlichen Staat.
Und darf man auch, Sie haben jetzt gerade vorhin die Verfassung angesprochen, darf man auch sich gegen die Verfassung aussprechen, auch wenn das hypothetisch verfassungsfeindlich ist, im weitesten Sinne, darf man sich in Deutschland gegen die Verfassung aussprechen?
Ja. Es gibt da ein eindeutiges und klares Zitat. Schön ist, das mag man das nicht finden, aus dem Jahre 2018, das ich leider nicht auswendig kann, das ich aber bei Vorträgen ständig zitiere und den Leuten nicht sage, woher es stammt, weil sie dann völlig fassungslos sind, wenn sie hören, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Man darf auch sich gegen den freiheitlichen Staat wenden, das gehört zum freiheitlichen Staat.
Mhm. Und wo sehen Sie das Grundproblem dieser Entkrampfung in Deutschland, dass jede, sagen wir mal, zugespitzte Äußerung als rechtsextrem stigmatisiert wird? Wie kann sich diese Situation etwas entkrampfen?
Wie sie sich entkrampfen kann, das weiß ich nicht. Man sollte vielleicht damit anfangen, den NGOs die Finanzierung komplett zu entziehen. Wir haben ja heute gerade 91 Fragen an die Bundesregierung geschickt. Und damit das nachgeholt, was die CDU angefangen, aber nicht zu Ende gebracht hat, um etwas Licht in das Dunkel dieser undemokratischen Vorfeldorganisationen zu bringen. Denn mit den NGOs finanziert der Staat Hilfstruppen, die etwas tun, was der Staat, der Neutralitätsgebot unterliegt, nicht tun darf. Und Das ist natürlich, dass man den politischen Gegner als rechtsextrem in Deutschland mit seiner Geschichte diffamiert und stigmatisiert, nutzt natürlich denjenigen, die nicht in Verdacht oder die keine Vorlagen geben, dass man sie so einordnet. Damit bekämpft man den politischen Gegner nicht mit Argumenten, sondern indem man ihn stigmatisiert und in der Person herabstuft und damit die Diskussion über das, was er sagt, ich möchte gerne die Steuern senken, du bist ja rechtsextrem, da wird nicht mehr über die Steuersenkung geredet oder über das Verbrennerverbot oder über Atomkraft, sondern darüber, du bist Nazi, weg mit dir. Das macht es natürlich leicht und darum wird es instrumentalisiert, genauso wie Hass und Hetze. Man sagt, drückt sich klar aus, dann ist das Hass und Hetze und damit delegitimiert, obwohl Hass und Hetze zulässig sind.
Also mit diesen NGOs ist auch interessant. Das klingt so ein bisschen, als würde da ein Haupt von Deep State in Berlin umherwehen. Stimmt das oder ist das völlig absurd?
Wenn ich jetzt sage ja, dann bin ich Verschwörungstheoretiker. Ich brauche das nicht als Deep State zu bezeichnen. Wir wissen, dass im Kampf gegen rechts der Staat über 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt hat und dass äußerst dubiose NGOs davon finanziert werden und nur davon leben, dass der Staat sie praktisch möglich macht durch Geld, finanziert und dabei im Leben gehalten werden. Das kann man jetzt bezeichnen, wie man will. Ich benenne die Fakten und ich versuche, Licht in dieses Dunkel zu bringen.
Ein herzlichen Erfolg und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.